SRF 3.
Fünf Jahre als EU-Kommissionspräsident sind genug. Jean-Claude Juncker will nicht für eine zweite Amtsperiode kandidieren. Die Griechen leben nicht über ihre Verhältnisse. Premier Tsipras kontert die Vorwürfe des deutschen Finanzministers Schäuble. Keiner startete heute in den freien Fall. Die WM-Abfahrt der Männer in St. Moritz fällt dem Nebel zum Opfer. Morgen hat es erst etwas Hochnebel, sonst wird es ziemlich sonnig mit nur wenigen Wolken. Info 3 mit Daniel Hofer. Er ist einer der bekanntesten Politiker der EU, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Seit 2014 ist er im Amt und für viele das Gesicht der EU. Er verteidigt die Union. Wer an Europa zweifelt, sollte öfter Soldatenfriedhöfe besuchen, sagt er. Juncker versucht, die EU zusammenzuhalten und weiterzuentwickeln. Jetzt ist aber klar, 2019 tritt er nicht mehr an. Und jetzt habe ich den Namen vergessen, dieser netten Dame von der ARD, aber den habe ich gleich. Das heißt, Sabine Hackländer hat das für uns zusammengefasst.
Dass Juncker eine zweite Amtszeit kategorisch ausschließt, durfte in Brüssel niemanden wirklich überraschen. Dort hatte man sich stattdessen häufiger gefragt, ob er die aktuelle Legislaturperiode auch wirklich bis zum Ende durchhalten würde. Immer wieder hatte es Gerüchte über eine mutmaßliche Amtsmüdigkeit Junkers gegeben. Jetzt erklärte der Kommissionschef im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass er sich mit dem Wahlkampf 2014 wieder neu in Europa verliebt habe, weil er, Zitat, den Farbenreichtum der Europäischen Union wiederentdeckt habe. Damals habe er auch gemerkt, dass es an dem Grundverständnis fehle über die Dinge, die in Europa zu leisten seien. Einige Länder hätten gerne mehr Europa, andere fänden, dass wir schon zu viel Europa haben. Juncker hatte das Amt des Kommissionspräsidenten im November 2014 angetreten. Zuvor war der 62-Jährige lange Jahre erst Finanzminister, dann Regierungschef Luxemburgs gewesen. Von 2005 bis 2013 war Juncker zudem Vorsitzender der Eurogruppe. In dieser Funktion hatte er maßgeblich die milliardenschweren Hilfspakete für das pleitebedrohte Griechenland mit ausgehandelt.
Und jetzt zu Pascal Schmitz in die Nachrichtenredaktion. Er hat die wichtigsten Meldungen des Nachmittags für uns zusammengetragen.
Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble kritisiert, im Zusammenhang mit dem Streit um das laufende finanzielle Reformprogramm Griechenlands. Schäuble hatte gesagt, Griechenland könne nicht Teil des Euroraums bleiben, wenn es auf weitere Reformen verzichte. Die Griechen hätten einen höheren Lebensstandard, als sie es sich leisten könnten. Tsipras sagte nun an einer Versammlung seiner linken Syriza-Partei, Schäuble spiele mit solchen Äußerungen mit dem Feuer. Die deutsche Kanzlerin Merkel solle solche Äußerungen Schäubles unterbinden. Der tagelange Polizeistreik im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo ist nach wie vor nicht zu Ende. Eigentlich hätten sich die Behörden und Vertreter der Polizisten geeinigt, hieß es zuvor von lokalen Regierungsvertretern. Die Polizisten seien heute aber nicht zur Arbeit erschienen, sagte ein Behördensprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Hunderte Polizisten riskierten damit eine Gefängnisstrafe, sagte der Sprecher. Während des Polizeistreiks, bei dem es um Lohnforderungen geht, sind über 130 Menschen getötet worden. Um dem Chaos Herr zu werden, schickte die brasilianische Regierung Soldaten in die betroffene Region. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einer Demonstration 7 Menschen getötet worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Tausende Anhänger des schiitischen Predigers Muqtada al-Sadr hatten für eine Wahlreform demonstriert. Der Protest verlief laut Polizei anfangs friedlich, bis einige Demonstranten versucht hätten, in die sogenannte grüne Zone von Bagdad einzudringen, wo sich die Regierungsgebäude befinden. Die Polizei habe Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt, um das zu verhindern. Tennis, das Schweizer Fed Cup-Team, geht im Viertelfinal gegen Frankreich in Genf mit 1:0 in Führung. Timea Baczynski schlug im ersten Einzel Alize Gorne mit 7:5 und 6:4. Im zweiten Einzel trifft nun Belinda Bencic auf Kristina Mladenovic. Ski Alpin, die WM-Abfahrt hat heute nicht stattgefunden. Wegen Nebels auf Teilen der Piste wurde der Start mehrmals verschoben, bis er schließlich ganz abgesagt wurde. Rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren angereist. Noch nicht bekannt ist der Ersatztermin für die Männerabfahrt. Das Wetter: Morgen gibt es zuerst etwas Hochnebel im Mittelland, der sich aber meist auflöst. Außerhalb des Nebels geht es freundlich weiter mit Sonne und dünnen Wolkenfeldern. Im Süden bleibt es mehrheitlich bewölkt. Die Temperatur reicht 6 bis 9, in den Alpentälern mit Föhn bis zu 14 Grad.
Info 3 Abend.
Diese Woche im Kanton Freiburg ein Wolf unterwegs. Gesehen und fotografiert wurde mitten in der Stadt Bühl und in Brock. Ein Wolf mitten im Wohngebiet. Wie muss dieser Auftritt im Freiburgischen gewertet werden? David Gerke ist Präsident der Gruppe Wolf Schweiz und setzt sich für die Ansiedlung des Raubtiers in der Schweiz ein. Ich habe ihn gefragt, was das für ein Wolf sei, der in Bühl und in Brock gesichtet wurde.
Ja, man weiß nicht, um welches Individuum es sich handelt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es ein Jungwolf ist, vermutlich einer, der jetzt circa 1,5 bis 2 Jahre alt ist, der sein Rudel verlassen hat und der jetzt ein eigenes Territorium sucht und einen Wolf des anderen Geschlechtes sucht, um vielleicht dereinst selber ein Rudel zu gründen. Und solche Jungwölfe, die Rudel verlassen, die wandern sehr schnell, sie wandern sehr weit und sie kommen dann auch in Gebiete, die sie nicht kennen und vielleicht eben mal in Gebiete, wo wirklich Menschen wohnen.
Dieses Tier ist also mit anderen Worten allein unterwegs.
Ja, die Sichtung zeigt immer nur einen Wolf. Die Wildhut hat einen Wolf gesehen, die Anwohner haben einen Wolf gesehen. Also spricht nichts dafür, dass es ein ganzes Rudel ist, sondern es scheint wirklich ein Einzeltier zu sein.
Sie sagen, der Wolf, der sucht sich ein neues Revier. Was war das dann nun? Ein einmaliger Ausflug Richtung Mittelland oder zieht es die Wölfe immer mehr ins Siedlungsgebiet?
Also ich gehe davon aus, dass es für diesen Wolf wahrscheinlich der einzige Ausflug war, weil wir sehen auf dem Video, das Tier ist gestresst, es hat sich nicht wohl gefühlt in dieser Stadt, es hat eine negative Erfahrung gemacht und die Beobachtung der Wildhut zeigte, dass es sich unmittelbar danach bereits wieder in die Friburger Voralpen zurückgezogen hat. Aber durch das, dass wir mehr Wölfe haben als früher und auch der Bestand weiterhin wachsen wird, wird es natürlich häufiger dazu kommen, dass mal andere Jungwölfe abwandern und dann vielleicht ebenfalls mal ins Mittelland gelangen.
Und was bedeutet das für die Stimmungslage im Mittelland? Bisher ist man in städtischen Gebieten dem Wolf gegenüber eher positiv eingestellt. Könnte das kippen?
Ich hoffe nicht, dass es kippt und ich glaube es auch nicht, dass es kippt. Solche Jungwölfe, die da mal durch Siedlungen wandern oder durchs Mittelland wandern, sind kein Problem und verursachen in der Regel auch keine Probleme. Und solange es nicht dazu kommt, dass Wölfe da wirklich gezielt in menschennahe Nahrung suchen, dann sollte die Akzeptanz auch nicht darunter leiden.
Sagt David Gerke, S-Präsident der Gruppe Wolf Schweiz.
Info 3 Abend.
Vergebens also kamen heute tausende Skifans nach St. Moritz zur WM-Abfahrt der Männer. Aber der Nebel ließ den Start nicht zu. Dieser Großanlass Weltmeisterschaft kostet viel Geld. Tribünen müssen aufgestellt werden, das OK muss Rennläuferinnen und Rennläufer unterbringen und verpflegen, ebenso Trainer und Begleiter. Insgesamt kostet die WM 65 Millionen Franken, rechnen die Organisatoren. Wer bezahlt das eigentlich? Und was bleibt am Schluss unter dem Strich? Gewinn oder Verlust? Dönny Schmutz.
Eine schwarze Null, kein Loch in der Kasse. Das ist das Ziel der Organisatoren der Ski-WM. Monika Bandi, Leiterin der Forschungsstelle Tourismus an der Universität Bern, findet das unrealistisch.
Es ist sicher ambitiös, weil man versucht, mit so einem Grossanlass alles Mögliche auch zu finanzieren, anzustoßen. Es hängt auch relativ viel von kurzfristigen Entscheiden ab, wie Ticketverkäufen, damit es dann schlussendlich gelingt.
Damit genug Geld in die Kasse kommt, um alle Kosten zu decken. Erfahrungsgemäß hinterlassen Großanlässe ein Defizit, das dann die öffentliche Hand tragen muss, wie Bandi sagt. Auch bei der Skiweltmeisterschaft in St. Moritz gibt es eine Defizitgarantie. Doch so weit soll es laut den Organisatoren nicht kommen. Sie rechnen fest damit, mit den Einnahmen die Kosten exakt decken zu können. Der größte Kostenblock in ihrem Budget sind die Athleten. Verpflegung, Übernachtungen, Transporte für sie und ihren ganzen Betreuerstab. Zusammen mit den Sicherheitskosten machen sie etwa ein Drittel der Gesamtkosten oder knapp 20 Millionen Franken aus. Weitere große Posten sind temporäre Bauten wie eine Tribüne, die Ausgaben für die 40 festangestellten Mitarbeiter und die 1300 freiwilligen Helfer, außerdem Aufwendungen für das Marketing. Von diesen total 65 Millionen Franken wird der größte Teil durch Sponsoringgelder gedeckt. Rund 65% oder 42 Millionen Franken. Weitere 9 Millionen Franken kommen von der öffentlichen Hand und etwa gleich viel soll mit den Tickets eingenommen werden. Dieses Geld ist allerdings unsicher, denn 30-40% der Tickets werden erst während der WM verkauft. Je nach Wetter und Erfolgsaussichten der Schweizer Skifahrer ist es mehr oder weniger. Ob die Rechnung der Organisatoren am Schluss aufgeht oder ein Loch in der Kasse bleibt, zeigt sich also erst nach der Ski-WM. Den Erfolg des Grossanlasses könne man allerdings nicht nur daran messen, sagt Monika Bandi von der Universität Bern. Denn die Ski-WM generiere noch andere Einnahmen.
Ein Gast, der ein Ticket kauft für die Ski-WM, schlussendlich konsumiert ja auch in der Destination, führt zu Umsätzen, zu Wertschöpfung und zu Arbeitsplätzen während des Anlasses selbst. Und das ist im Budget ja nicht drin integriert.
Und auch die Organisatoren betonen, die Ski-WM solle vor allem der Region mehr Bekanntheit bringen und den Tourismus fördern. Es gehe nicht in erster Linie nur ums Geld.
Info 3 Abend.
Spanien nach der Finanzkrise von 2008. Die Sparpolitik wird auf die harte Tour durchgezogen. Die Folge: immer mehr Arbeitslose, immer mehr Menschen ohne Perspektiven. Vor diesem Hintergrund wird die Protestpartei Podemos gegründet. Sie startet vor 3 Jahren fulminant und ist heute die drittstärkste Partei im Parlament. Dieses Wochenende trifft sich die Parteispitze in Madrid. Streit ist programmiert. Wie weiter mit Podemos ist die Frage. Der Erfolg droht in einem Richtungsstreit zu ersticken. Eine Einschätzung von Martin Dora.
Podemos, wir können. Wir können kämpfen, wir können Wahlen gewinnen, wir können etwas verändern. Von all dem sah man vieles in den letzten Jahren. Die Aufsteigerpartei wurde allen gefährlich und schien unaufhaltsam. Kein Gegner war den jungen Stürmen und Drängern zu groß. Jetzt aber drohen sie an sich selbst zu scheitern. An einem Richtungsstreit. Und da geht's nicht ums Kleingedruckte, da geht's um die politische Substanz. Wir sind nicht links und nicht rechts. So tönte es ganz am Anfang. Wir sind offen für alle, die etwas verändern wollen, die gegen Korruption, gegen Arbeitslosigkeit, gegen sozialen Ausschluss kämpfen wollen. Das klang verheißungsvoll und zog viele an, die Spaniens traditionellen Parteien nichts mehr zutrauten. Sicher nichts Gutes. Aber genau in dieser verlockenden Affiche liegt der Kern der heutigen Probleme, des Richtungsstreits. Parteichef Pablo Iglesias will Podemos heute auf einen klaren Linkskurs bringen. Viele verdächtigen ihn sogar, er wolle mit den Ex-Kommunisten zusammengehen. Schon bei den letzten Wahlen ging Podemos mit diesen ein Bündnis ein, aber die Basis hüben und drüben gutierte das nicht. Das taktische Manöver kostete die beiden Parteien insgesamt 1 Million Stimmen. Das Ziel, die Sozialisten zu überrunden, verfehlten sie. Iñigo Errejón, die Nummer 2 der Partei, kämpft für die ursprüngliche Formel, eine übergreifende Partei ohne markante ideologische Bindung. Er will Wählerinnen und Wähler in der Mitte gewinnen. Iglesias Linkskurs könnte genau die abschrecken, kalkuliert Errejón. Das klingt nach Sozialdemokratie, aber die gibt es schon in Spanien. Wo also wäre der Markt? Hier streiten Fundis und Realos. Die unter ein Dach zu bringen, ist schon kompliziert genug. Aber das ist nicht das einzige Problem. Podemos erlebte einen Höhenflug als Protestpartei. Und Protest ist eine politische Währung, die früher oder später an Wert verliert. Und wer mal im Parlament angekommen ist, wird erkennen, dass man nicht dauernd im Palast sitzen und gleichzeitig vor dem Palast protestieren kann. In diesem Dilemma steckt Podemos schon seit einiger Zeit. Viele der Indignados der Protestbewegung der Krisenjahre haben sich bereits abgewandt. Ihr repräsentiert uns nicht, sagen sie Podemos, und das heißt, ihr seid schon wie die großen Parteien, die wir bekämpften. Wer immer den Richtungsstreit dieses Wochenende gewinnt, muss am Ende vielleicht erkennen, dass sich diese Schlacht nicht gelohnt hat. Und im schlimmsten Fall, dass es die letzte gewesen sein könnte.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Nachmittag verantwortlich Andrea Bühl und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.